Tino, was war deine letzte Obsession?
Crimson Desert? Nehme ich mal an. Also ich merke immer, dass ich gar nicht zu so Obsessionen neige, sondern halt zu so kurzfristigem Exzess. Wenn ich auch immer, Achtung, jetzt wird's gleich ganz deep, wenn ich immer über so Spielsucht oder Drogensucht nachdenke, checke ich gar nicht, wie Leute das jahrelang durchhalten sollen. Ich hätte sofort einen goldenen Schuss und hätte 1 Million Schulden, weil ich halt immer so denke, ey, jetzt nochmal und nochmal.
Ja, okay, du solltest auf jeden Fall nicht in der Drogenberatung oder Prävention arbeiten. Clara, was war deine letzte Obsession?
Ja, Fußball-WM natürlich und mein Traum von Unda für Torschützenkönig hat sich halt leider in nichts aufgelöst, ja.
Ja, ich hatte auch eine kleine Obsession, muss ich sagen, mit so Fußball-Podcasts, weil ich steige ja immer erst dann in der K.O.-Runde ein und die war ja dann sehr kurz jetzt irgendwie. Ich hatte dann aber vorher so die Podcasts und da fällt mir auf, dass ich einfach diese Wortkombination einfach total mag. Also so dieses Wirtz und Musiala müssen jetzt was zusammen machen oder kommt Unda von Anfang an oder Kimmich auf rechts und so. Also sind so Sachen, die ich nie sage und das war immer ein
ja,
großer Spaß.
Nur mit One Wish Willow kann man da leider jetzt auch nichts mehr retten.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast heute mit Clara Atlanta-Krön.
Hi.
Tino Hahn.
Hallo.
Und wir sprechen über den nächsten, ja, sehr erfolgreichen Horrorfilm eines YouTubers, Curry Barkers Obsession. Ich bin Christian Eichler. No, 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 don't do that. Schön, dass ihr da seid, um mit mir über diesen Film zu sprechen, der uns jetzt so ein bisschen, muss man ja sagen, versetzt ereilt nach dem US-Hype, mitten natürlich genau im ultraheißen Männer-Fußball-WM-Sommer sind jetzt Backrooms und Obsession so hintereinander bei uns reingeknallt. Und was bei Obsession ja anscheinend so erstaunlich ist, dass das so der am stärksten. Also wir haben ja schon, Tino, auch öfter darüber geredet, man braucht immer eine Metrik, um zu sagen, dass man der erfolgreichste ist. Hier ist es die, dass es so der am stärkst wachsende Film ist. Und das, der letzte, der so stark gewachsen ist, war wohl E.T., also wo dann quasi am zweiten Wochenende und am dritten Wochenende immer mehr Leute reingegangen sind. Und ich fand es ganz interessant, weil du, Tino, hast ja schon länger eigentlich für diesen Film getrommelt. Mhm. Hast ihn Sitges wahrscheinlich gesehen
genau,
oder sowas,
ja,
ne? Also es ist schon länger her. Mhm. Und hattest den ja auch aber in unserer Box-Office-Tipp-Spielfolge auch gar nicht in deinen Top Ten oder sowas für das Jahr. Also bist du auch überrascht, dass er so jetzt eingeschlagen ist?
Bin ich auch. Ich dachte, der würde so bei 30, 40 Millionen, als dass das schon so ein respektabler Achtungserfolg wird. Aber dass der so stark resoniert mit einem ja, weltweiten Publikum, hätte ich nicht gedacht. Dafür wirkt er ja auch also recht klein und ich dachte auch, dass der nicht über Word of Mouth so gut funktionieren würde, weil viele Leute sich vielleicht mit dem Thema nicht so beschäftigen wollen. Also ich bin da auch sehr erstaunt, weil ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal einen Blockbuster gesehen hätte, der dreistellige Millionenumsätze macht, wo halt links und rechts neben dem Bild schwarze Streifen sind, nicht oben und unten.
Mhm, ich war tatsächlich auch ein bisschen vom Format überrascht. Kannst du dir erklären, du hast uns diese Frage ja auch mal im Mailbag geschickt neulich, warum gerade diese YouTuber-Horrorfilme so erfolgreich sind? Weil wir hatten ja Talk to Me und dann hatten wir jetzt natürlich Backrooms und Obsession und so ist es einfach nur, man kann sich da ausprobieren, weil das Krasse bei Curry Barker ist ja auch, als ich jetzt nochmal das so gesehen hatte, dass er ja auch Sketch-Comedian eigentlich ist. Ja. Damit verbindet ihn ja total was mit Jordan Peele, der ja auch mit Key and Peele diese Sketch-Comedy hatte. Er ist ja auch in einem Duo und sein Counterpart spielt ja auch in Obsession mit. Also es ist vielleicht auch einfach so diese Spielwiese und so dieses auch Lernen eigentlich in kürzeren Formaten, was man dann irgendwann natürlich größer machen kann. Und dann bietet sich Horror wahrscheinlich einfach an, wie früher auch schon bei Filmemachern, ne, da irgendwie so seinen Anfang mitzunehmen.
Denke auch, weil du halt innerhalb von 1-2 Minuten ja so eine Atmosphäre erzeugst. Du musst nicht unbedingt eine klare Geschichte erzählen, so erzählst du ja eher eine unangenehme Situation. Also das, was Curry Barker mit seinem YouTube-Channel macht, erinnert mich halt stark an Tim Robinson. Und das funktioniert ja auch stark darüber, dass so ganz schnell eine gewisse Atmosphäre erzeugt wird. Und das schafft Obsession ja auch sehr gut, immer wieder eine unangenehme Atmosphäre zu erzeugen, gleichzeitig so eine gewisse Unberechenbarkeit zu haben, wie sich die Szene jetzt entwickelt und dann ja auch immer wieder Humor einzusetzen, ohne dass sich das eine mit dem anderen aufhebt. Also ich finde, bei Obsession wird selten jetzt so gelacht, weil es halt wirklich witzig ist, sondern auch so ein bisschen als Ventil. Aber wenn der Humor mal funktioniert, funktioniert halt wirklich gut und dann kann eine Minute später auch wieder ein Schockeffekt funktionieren, ohne dass ich das aushebe, dass man denkt, dass das Comic Relief ist. Also man ist, glaube ich, durch dieses auf YouTube veröffentlichen sehr darauf konditioniert, extreme Emotionen in kürzerer Zeit auszulösen oder halt klare Emotionen auszulösen.
Clara, kannst du dir das erklären, wie dieser Film jetzt so groß werden konnte? Also müssen wir natürlich jetzt gleich sowieso dann drüber reden.
Also Meine Theorie ist bei den vielen anderen YouTubern auch, die ähnliches Konzept gefahren sind, meiner Meinung nach, dass einfach das Publikum Hunger hat auf originäre Geschichten und dass über so einen Weg, glaube ich, besser dargestellt werden kann als über ja, Studios, die anders planen. Und ich finde, man sieht einfach auch an dem Word-of-Mouth-Thema, dass der Film so stark wächst, dass einfach das Thema ausreicht, um wieder wie so eine Art Schulhof-Talk zu etablieren, dass man wirklich da reingehen will und das zusammen sehen will und sich darüber austauschen möchte. Und das funktioniert halt, glaube ich, durch den YouTube-Engel auch ein bisschen mehr, weil man da nochmal anders auf das Publikum schaut.
Vielleicht ist das auch so, Tino, du meinst, das ist ja gerade so, die sehen vielleicht eher, was funktioniert. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Wir haben das ja bei den großen Streamern zum Beispiel, dass die ganz viel Daten auswerten und dann zum Beispiel merken, okay, Leute lieben irgendwie Ocean's 11, also machen wir nur noch so Agenten-Slop-Serien für Leute, weil sie irgendwie, das habe ich neulich in einem Video von Patrick H. Williams gesehen, wie hieß das denn? Competency-Porn hat wohl Netflix rausgefunden, so wo Leute kompetent durch die Gegend laufen und irgendwas machen. Das sehen sich anscheinend Leute gerne an. Deswegen gibt es 100.000 Filme, die alle so ein bisschen wie Ocean's 11 sind, aber nicht richtig die Qualität des Films haben. Und das wäre vielleicht auch nochmal interessant, ob Kane Parsons und Curry Barker und die von Talk to Me, ob die durch den YouTube-Algo quasi ja, also die wissen ja erstmal, wann klickt jemand ein Video, also wie muss der Titel sein und wie ist dann der Inhalt so, was ich mich auch dauernd frage bei Gamekritik und wir bei Katz und Discord auch drüber reden, aber das wäre auch interessant, ob die dadurch auch besonders gut darin sind, einen Hook irgendwie zu kreieren, auch vielleicht für einen Film oder den zu pitchen oder sowas, das wird sich dann vielleicht zeigen, aber das ist auf jeden Fall interessant, ja. Interessant ist auch, was jeden Tag auf dem Katz Discord passiert, da quatschen wir über Filme, Trailer, wir planen die Folgen zusammen, wir machen Voice-Chats, es gibt einen Lesekreis und vieles, vieles mehr und ihr könnt darauf kommen, wenn ihr Katz finanziell unterstützt und wir brauchen diese Unterstützung gerade wirklich sehr. Am meisten würde es uns helfen, wenn ihr eine Jahresmitgliedschaft abschließt für 48 Euro, aber auch eine Monatsmitgliedschaft ist ganz toll und ganz hilfreich und das geht alles auf steadyhq.com/katz. Da könnt ihr uns finanziell unterstützen und das macht diesen Podcast erst möglich. Was du schon gesagt hast zu Curry Barker, fand ich tatsächlich auch, sobald man das weiß mit dieser Sketch-Comedy, merkt man das dem Film tatsächlich an. Das ist ja tatsächlich so, dass dieser Film auch aus so vielen kleinen Situationen besteht, sketchartigen Situationen, die irgendwie dann immer weiter eskalieren und dann gibt es meistens eine nächste Szene, die ein bisschen Tempo rausnimmt, aber dann kommt das immer wieder zurück, nur es geht halt hauptsächlich nicht um so cheap laughs, sondern um eine ernste Angelegenheit. Und zwar sind die beiden Personen, um die es hauptsächlich geht, ja Bear und Nikki. Die sind ja so junge Erwachsene und die arbeiten in einem Musikladen und Bear hat sich in Nikki verliebt. Die erwidert die Liebe aber nicht so richtig, beziehungsweise man weiß es nicht so genau. Das ist auch die Stärke, finde ich, am Anfang von dem Film. Also sie ist zu ihm halt nett, cool, kumpelhaft, aber man kann nicht ganz ausschließen, dass da eventuell vielleicht ein bisschen mehr ist, auch wenn man denkt, das ist wahrscheinlich nicht so. Und er ist natürlich Hals über Kopf irgendwie in sie verliebt, druckst rum. Und als es dann so ein bisschen eskaliert auf einer Fahrt zu ihr nach Hause und sie wirklich fragt, so, ja, liebst du mich jetzt eigentlich oder nicht? Oder stehst du auf mich? Würde man vielleicht so übersetzen. Da traut er sich nicht, das zuzugeben. Und als sie dann weg ist, wünscht er sich aber, da gibt es so einen Gegenstand, du hast es schon angesprochen, Clara One Wish Willow, den man so zerbricht, den er aus so einem Esoterikladen irgendwie hat. Und dann kann man sich was wünschen und er wünscht sich, dass sie ihn über alles in der Welt liebt. Und dann kippt die Szene komplett um und sie kommt wieder zurück. Und man merkt richtig, wie ihr Gedächtnis oder ihr Wesen anscheinend so überschrieben wird. Und sie jetzt versucht, mit ihm irgendwie zu flirten oder irgendwie zu erklären, warum sie jetzt eigentlich mit ihm nach Hause fahren will. Und er lässt es dann auch tun und die kommen dann auch zusammen. Und dann eskaliert dieser Film immer, immer mehr. Es wird immer brutaler, es wird immer Blumhouse-Horrormäßiger, kann man tatsächlich auch sagen. Und dann ist natürlich die Frage, wie löst man den Film auf und worum geht's eigentlich hier tatsächlich? Was kann man hier so drin finden? Weil ich finde, das ist ein Film, auf den erstaunlich viel erstmal so draufgeworfen wird. Also so von Incels, toxische Beziehungen. Also hat das Gefühl, so jedes Buzzword, was es gerade gibt, knallt man hier drauf. Und man kann tatsächlich auch viel da diskutieren, finde ich. Clara, wie findest du den Film so an sich?
Also ich finde auf jeden Fall ein sehr effektives Horrorerlebnis, kriegt man auf jeden Fall geliefert. Und ich muss auch sagen, mein Seherlebnis war zudem, dass das Kino generell immer hin und her geschwankt ist zwischen einem schon richtig gut sitzenden Shock-Value und Humor und relativ viel auch gelacht wurde. Und das fand ich jetzt erstmal bemerkenswert. Und dazu kommt noch die Komponente, dass, wie du schon angesprochen hast, man eigentlich ein komplexes Gedankenexperiment hat, dass man von vielen verschiedenen Perspektiven betrachten kann und es da diverse Strukturen, Themen, Beziehungsdynamiken gibt, über die man sich nach dem Film unterhalten kann. Und das ist cool. Mega Seherlebnis. Auch von der handwerklichen Komponente her, was Sounddesign angeht, mega. Mhm. Die Optik, ja, die Optik fällt mir manchmal ein bisschen hinten runter, was es angeht, weil für mich der Horror wirklich aus dem Sound kommt. Aber dieses Beengte, ihr habt das Format ja auch schon angesprochen, kommt super rüber. Also toller Film. Allerdings, je mehr ich über die einzelnen Themen und sozusagen Anwendungsbeispiele, die der Film mir liefert, dann nachdenke, stoße ich immer auf so wunde Punkte, wo ich mir denke, wenn ich den Gedankenpfad jetzt wirklich weitergehe, bin ich dann nicht ganz schnell irgendwo, wo ich mich vom Messaging her gar nicht hinbewegen will. Und das hat mir den Film dann am Ende so ein bisschen in ein anderes Licht gerückt, dass es jetzt nicht mein absoluter Lieblingsfilm aller Zeiten wird, aber definitiv besprechenswert.
Ja, interessant, weil ich hatte das nämlich auch so, dass ich so ein widersprüchliches Gefühl irgendwie so dazu hatte. Ich wusste ja, Tino zum Beispiel, du hast den schon lange abgehypt und dann bin ich natürlich rein und dachte, okay, was ist da jetzt? Und erst war ich dann irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Dann auf einmal passiert diese Szene und ich war so ganz, ganz interessiert. Und dann über den Mittelteil war ich dann aber auch so ein bisschen verärgert eigentlich und dachte, okay, das so haben sie es jetzt umgesetzt tatsächlich. Aber jetzt im Nachträglichen, als ich ihn jetzt auch nochmal geschaut habe und so überlegt habe, was könnte was hier eigentlich bedeuten, ist mir dann doch wieder sehr viel eingefallen. Also ich finde es interessant, so ein interessantes Biest irgendwie von einem Film, das einen nicht so richtig in Ruhe lässt. Aber Tino, vielleicht erstmal deine Lobeshymne. Warum gefällt dir der so gut?
Na, mir gefällt der so gut, weil der auch, ich habe den jetzt viermal gesehen und ich finde auch bei jedem Sehen entfaltet er noch ein paar Layer oder man kann noch ein paar Sachen in einem anderen Kontext sehen. Also er weigert sich oder er gibt sich Mühe, sich dem zu verweigern, dass er so eine eindeutige Message hat, beziehungsweise dass man ihn so leicht greifen kann und er gleichzeitig versucht, mehr als ein Gänsefüßchen nur ein Horrorfilm zu sein, ohne dass das halt so wirklich so hervorsticht. Also es ist ja auch ein Film über eine total kaputte Freundesgruppe. Alle Figuren in dem Film so moralisch verderbt, ohne dass der Film das wirklich so ausstellt. Aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber wirklich alle Figuren in dem Film verhalten sich falsch.
Echt?
Mehr oder weniger stark. Können wir gleich nochmal reingehen. Und auch dieses männliche Anspruchsdenken, was halt gezeigt wird, finde ich super umgesetzt und auch super dekonstruiert, weil der Film einen ja auch zur eigenen Position zwingt, zu so einem Begehren. Weil natürlich kann man irgendwie verstehen, dass Bär diesen Wunsch äußert, aber allein in der Formulierung des Wunsches schwingt halt schon so viel mit, weil er könnte ja auch sagen, hey, ich will einfach beziehungsfähiger für sie werden oder ich will, dass sie mich in mich verliebt, aber er stellt ja gleich so einen Totalitätsanspruch, mehr als alles auf der Welt. Also da sind so viele kleine Dinge drin, die man auch so klein lassen könnte, die man aber auch ganz groß aufblasen und diskutieren könnte. Also das mag ich, weil das passiert in Horrorfilmen ja leider selten, dass sie nicht einen relativ konservativen Blick auf irgendwas haben, sondern recht progressiv sind oder recht stark aktuelle Themen so ansprechen, ohne das dann wirklich zu didaktisch zu machen.
Ich finde auch, dass dieses Thema Begehren, Wünschen auch wie konstruiert man den anderen und vielleicht auch dieses Liebe als Besitz versus Liebe als Praxis, dass das schon in dem Film ganz clever unterbreitet wird, sodass man am Anfang wirklich nicht ganz verortet ist, wie man das jetzt finden soll. Offensichtlich findet man natürlich das, was an sich da passiert und was sich da zeigt, dass dieser Mann sich wünscht, dass diese Frau ihn liebt und dann natürlich sie gequält wird in dieser Existenz, ja, was der Film ja auch immer wieder dann klar macht, wenn wir die tatsächliche Nikki mal kurz hören, wie sie rauskommt. Offensichtlich findet der Film das ganz schlecht. Gleichzeitig habe ich so ein bisschen das Gefühl, auf formaler Ebene lässt sich der Film schon auch so lesen, als so ein männlicher Blick auf so zu besitzergreifende Frauen zum Beispiel. Das ist so seine unangenehme Ebene, finde ich.
Ja.
Und gleichzeitig sind da aber, finde ich, am Anfang wirklich so interessante Wolken drin. Also, was ich erstmal, glaube ich, cool finde, das haben wir nicht so oft. Wir reden ja öfter mal über Schauspiel und haben, glaube ich, bei Katz nicht so die gleiche Idee davon wie jetzt bei den Oscars oder sowas, dass wenn man jetzt besonders viel gibt in einem Film oder besonders oft heult, dann soll man den Oscar kriegen und so. Und Indina Vareti, die ja jetzt so ein bisschen der Shootingstar ist aus diesem Film, könnte auch natürlich den nächsten Horror-Oscar, wir hatten das ja schon bei Weapons, sicherlich bekommen und bietet auch sehr, sehr viel an in dem Film, so wie das zum Beispiel Emma Stone, finde ich, auch oft in ihren Filmen macht. Aber was ich irgendwie cool finde an dieser Performance, also sobald dieser Wunsch passiert, sind wir ja kurz tatsächlich, obwohl wir wissen, dass es ein Horrorfilm ist und dass es eine übersinnliche Ebene hat, in diesem Moment, in dem wir nicht ganz wissen, was jetzt los ist, wie das jetzt genau funktioniert. Und sogar waren wir ja vorher ja auch schon drin. Also wir sehen bei vorher bei ihr ja auch nicht ganz, okay, wie ist jetzt eigentlich die Beziehung zwischen diesen beiden Leuten? Und das fand ich spannend, dass man da wie so, während man das Schauspiel sieht, so ein bisschen Detektivarbeit versucht zu leisten. Wie findet sie ihn überhaupt? Weil wir erfahren ja sehr wenig über sie. Und dann, als sie so verwandelt wird, wie ist es jetzt eigentlich? Könnte es immer noch sein, dass sie so ein Change of Heart hat und dieser Wunsch nicht funktioniert hat? Nein, merken wir eigentlich recht schnell. Ich finde auch zu schnell. Also ich glaube, der stärkere Film wäre gewesen, das viel, viel länger offen zu lassen. Aber das ist etwas, was mich erst schon begeistert hat, muss ich sagen, dass man immer so ein bisschen erstmal versucht zu schauen, wie spielt sie und was bedeutet das? Und ich habe jetzt auch gelesen, dass genau das versucht wurde, auch zu forcieren in der Art, wie der Film gemacht wurde. Also, dass sie ganz viele verschiedene Versionen auch angeboten hat. Also, dass sie sowohl diese Szene in der Bar als auch diese Szene im Auto dann öfter gedreht haben mit unterschiedlichen Arten, die sie spielen sollte, auch wie sie zu Bär steht. Und dass man dann über den Schnitt versucht hat, auch da so ein diffuses Dazwischen entstehen zu lassen. Und das finde ich echt eine ganz, ganz coole Idee. Und dann auch fand ich, da können wir ja später noch mal zu kommen, ich fand auch interessant, dass sie so einen Rechtfertigungszwang hat. Also da lässt sich auch viel über Männlichkeit, Weiblichkeit, Patriarchat rauslesen, dass quasi das diese schöne, normschöne Frau jetzt diesen Loser-Typ quasi liebt, das muss gerechtfertigt werden. Deswegen muss sie sich quasi dauernd Sachen ausdenken, warum das jetzt so ist. Ja, ich bin irgendwie traurig darüber, weil mein Vater stirbt oder meine Katze ist voll an, es war ja deine, so ungefähr. Das fand ich irgendwie auch total spannend. Hast du es auch so gesehen, Clara, dass dieser Anfang irgendwie, dass das spannend ist eigentlich, dieses Setup?
Also, ich stimme allem zu, was du gesagt hast, mit einer Zusatzbemerkung vielleicht. Es ist nicht unbedingt, also stimmt alles, aber mir ist besonders in dem Film positiv aufgefallen, dass es halt mehrere Perspektiven auf diesen Wunsch gibt, weil es gibt ihn, es gibt ihre Perspektive und es gibt ihre echte Perspektive und es gibt die Perspektive von allen Umstehenden, die auch unnötigerweise dazu eine Meinung haben. Ja, die Meinung ist aber Teil auch von dem, was du meintest, eben Indizien zu suchen, okay, wie ist eigentlich die Gefühlslage, was genau ist denn jetzt zwischen denen, da spielen die Meinungen der anderen auch eine Rolle, aber verfälschen das vielleicht auch, weil, um ehrlich zu sein, wird schon stark suggeriert, was wir auch meintest, das Gefälle von wer jetzt eigentlich wie anziehend auf andere Leute wirkt und wer jetzt mit wem zusammen sein sollte, das wird ja eigentlich eher kreiert aus Tratsch heraus und das gibt mir der Film nicht unbedingt. Also nicht vom Acting her, sondern es ist wirklich, finde ich, eher auf der erzählten Ebene. Und ich mag an dem Film so, dass man jede einzelne Komponente, über die ihr jetzt schon gesprochen habt, und wir finden auch sicher noch mehr, aber bleiben wir mal einzig und allein vielleicht bei dem Wunsch und dem Auslöser des Wunsches, gibt es eben vier Meinungen dazu. Und das finde ich so genial. Und ich fand es interessant, dass ihr jetzt angesprochen
habt. Welche Meinung meinst du?
Also, er wünscht sich was. Und ihr habt jetzt schon angesprochen, wie der Wunsch formuliert ist. Sagt es was über seinen Charakter aus? Sagt es was, können wir uns darin spiegeln? Ist da Beziehungskritik drin? Aber seine Perspektive auf den Wunsch ist doch, er weiß doch nicht, dass das funktioniert. Und dass man alleine im Auto traurig und irgendwie verwirrt und verzweifelt sitzt, da finde ich, dazu muss man kein Incel sein, um sich dann zu wünschen, oh, ich möchte, dass ich der allertollste Mann für sie bin. Das denkt er sich ja nur. Das ist ja keine Handlungsanweisung, wie wir später lernen, dass das ein tatsächliches Produkt ist, wo man Dinge wirklich bestellen kann. Der zweite Blick darauf ist ja ihr Blick. Was macht es mit einem, wenn sich jemand so was krass existenziell in dein eigenes Leben Eingreifendes wünscht? Und dann erst, finde ich, kommt diese Komponente zum Tragen. Ja, okay, warum ist der Wunsch jetzt so unrealistisch übertrieben? Weil dadurch habe ich negative Effekte auf diejenige, um die es eigentlich geht. Und dann sehen wir in ihr auch noch zwei mögliche Reaktionen darauf, nämlich auch drauf einzusteigen oder da wirklich absolut sich abzuwenden und es als ganz schlimm zu empfinden. Aber ich finde, das geht gar nicht so sehr erstmal von seinem Denken her aus. Das ist alles nur, was ich was ich meine, dass ich ihm da keinen Vorwurf machen würde.
Nee, also du hast natürlich schon recht, dass er sich da jetzt nicht wirklich überlegen müsste, wie er das so genau formuliert. Aber wir gucken ja auch einen Film, wo jeder Satz ja schon eine bestimmte Bedeutung und eine bestimmte Lesart mitbringen sollte oder auch macht. Und dass er dann da sagt, hey, sie soll sich in mich verlieben, zeigt ja schon an, dass er halt sein ganzes Leben lang sich nicht, also er will sich ja nicht verändern. Er will ja, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Er kann so bleiben, wie er will, nur sie soll ihn lieben. Und es gibt ja so dieses eine Meme, wo dieser Typ so einsam in der Ecke steht, diese Sprechblase, sie wissen nicht über mich, dass ich das und das mache. Und diese alte romantische Fantasie von diesen Wünschen ist ja immer so, wenn sie mich nur wirklich kennen würde, dann würde sie mich auch lieben.
Ja.
Und den Punkt hat er ja anscheinend schon überschritten, weil sie sagt ja auch einmal, dass sie Childhood Friends sind. Und später trägt sie auch dieses Hänsel und Gretel-Gedicht vor, wo diese Bruder und Schwester dann eine incestuöse Sexbeziehung haben, wo sie ihm ja schon mitgibt, dass sie das, also meiner Lesart, dass sie das eher als so eine Bruder-Schwester-Beziehung gesehen hat und er das ja quasi so auf sie aufdrängt. Deswegen finde ich auch diese, also ich checke, wenn Leute sagen, dass das auch so ein bisschen diese Lesart hat von der obsessiven Frau, die irgendwie so in die Leute eindringt. Aber ab dem, an dem Zeitpunkt hat sie ja schon ihre gesamte Agenda verloren. Also die könnte ja auch ein Zombie sein, dem man ja dann auch nicht irgendeine Lesart oder Interpretation noch reingeben würde. Also sie ist ja einfach nur noch ein Gegenstand, der halt so agiert, wie Bär das will und hat keine eigene Agenda mehr. Was für mich den Film auch noch gruseliger beziehungsweise unangenehmer macht, weil sie ja dadurch auch in allen sexuellen Interaktionen von Bär schlussendlich vergewaltigt wird. Also sie hat ja wirklich den Konsens auch komplett abgegeben und das zeigt der Film in einer Szene, die auch recht eindrücklich ist und da bin ich auch froh, dass er das Thema dann nicht wieder immer nochmal aufmacht, sondern darauf auch sich vertraut, das Publikum weiß ab dem Punkt jetzt, ab hier ist es schon nicht mehr, dass man sagen kann, der arme Bär, sondern man muss sich da schon wirklich zu positionieren, ist Bärs Verlangen nach Liebe stärker als das, was da passiert? Ich finde nein, aber ich checke noch, dass es so Leute gibt, die das da dann noch sehen. Dann gibt's ja diesen Anruf, wo man dann Niki schreien hört. Und ab dem Punkt ist dann spätestens, wo man so sagen muss, ab dem Punkt müsste Bär erkennen, das funktioniert so wirklich nicht mehr. Und das mag ich, dass der Film so mehrere, ja, so Entscheidungspunkte hat, wo man sich als Zuschauer immer wieder neu positionieren muss, wenn man vorher halt nicht schon eine Position eingenommen hat und daraufhin ja auch das Verhalten aller Figuren dann nochmal neu bewertet.
Das mochte ich auch, dass Bär so ein ekelhafter, sowas, so Nice Guy Schlappschwanz auf so eine Art ist, der das wirklich dann auch irgendwie doch akzeptiert, diese Situation. Er will da ja auch raus, aber ich habe jetzt auch in vielen Kritiken gelesen, er wird nicht negativ genug dargestellt in dem Film. Ich verstehe auch, warum man das sagt. Aber gerade dieses Mitläufertum irgendwie, das finde ich eigentlich so widerlich auch an dieser Figur. Und das finde ich auch so eine harte Kritik an so einer Männlichkeit, dass es gibt ja die Szene, als sie aufwacht. Wir müssen den, also wir spoilern hier übrigens gerade so den Film, ihr müsst den vielleicht gucken, wenn ihr ganz unvoreingenommen reingehen wollt. Aber es gibt ja die Szene, wo dann die tatsächliche Niki irgendwie kurz aufwacht und sagt, töte mich. Und er ja dann so sagt, was wäre denn so schlimm daran? Was ist denn so schlimm daran, mit mir zusammen zu sein? Also, das ist seine Frage an sie. Er hat nie so diese Idee, dass er denkt, könnte man sich ja auch vorstellen, ich kann die da irgendwie noch rausholen oder sowas. Ne? Ich habe was ganz Schlimmes geschaffen, aber sie ist da noch drin, ich kann sie rausholen. Sondern es geht irgendwie immer um ihn, als er bei der Hotline anruft und sagt, kann man den Wunsch so ein bisschen abändern, ne? Oder so. Also das finde ich auch eine gruselige Figur auf jeden Fall.
Ja, und da muss ihm die Hotline ja auch noch auf die Idee bringen, dass man den Wunsch auch canceln könnte. Und dann will er ihn ja kann, dann sagen sie, nee, wir haben nur antizipiert, was du als nächstes sagen wolltest. Also auch, dass er da denkt, nee, ich möchte ihn eigentlich nur ändern, weil grundsätzlich stimmt das ja, sie ist halt nur ein bisschen zu irre. Und das ist ja auch sehr, sehr bitter, weil er ja auch nicht mal irgendwie zu so einem White Savior werden will und sie dann retten. Also er hat ja nicht mal dieses, oh, sie ist irgendwie kaputt, ich kann sie wieder heilen, ich kann ihre Medizin sein, sondern er will ja einfach wirklich mit möglichst wenig Aufwand das Ziel nach wie vor erreichen. Deswegen finde ich schon, dass er ausreichend böse gezeigt wird, aber es bleibt halt relativ subtil und ich glaube, dass es Leuten in einem Horrorfilm dann, also verwundert Leute in einem Horrorfilm, dass da auch subtil irgendwie Kritik an Charakteren geübt werden kann, wenn dann gleichzeitig so krasse Jumpscares kommen. Also das eine beißt sich wahrscheinlich in der Rezeptionszeitung dann mit dem anderen für viele Leute.
Ich finde es super spannend, wie ihr Bär wahrnehmt, weil ich hatte eigentlich weiterhin oder habe weiterhin kein Problem mit seinem Wunsch. Und ich verstehe, dass der Film ein bisschen das mir anders suggeriert, als ich es lesen möchte, weil der Titel Obsession wahrscheinlich auf ihn zutrifft. Natürlich auch in erster Linie auf den Wunsch und sie, aber auch auf ihn. Und es in einem negativen Licht darstellt. Aber nochmal, ich habe Empathie dafür, dass er sich das wünscht. Und da jetzt vielleicht nicht super durchdacht dran geht und vielleicht auch nicht super selbst reflektiert, wie man die Sache anders angehen könnte. Ich habe auch Verständnis in der Szene, die ihr angesprochen hattet, wo er, anstatt mal darüber nachzudenken, dass es nicht selbstbestimmtes Leben zu führen, der absolute Horror sein kann, sich zu fragen, oh, was ist denn an mir falsch? Natürlich ist es unsympathisch, aber ich verstehe, dass er diese Unsicherheiten hat, dass er traurig ist, dass sein Wunsch kurz geklappt hat und dann anders gelaufen ist. Aber damit habe ich kein Problem. Wo für mich die Figur wirklich schwierig wird, und das klang bei euch jetzt auch schon an, aber ich möchte es noch einmal herausstellen, ist, dass er sieht, ihr geht's nicht gut, und damit meine ich nicht die echte Person, sondern eigentlich auch erstmal das Surface, das Wunschprodukt. Ihr geht's nicht gut, und er macht einfach weiter und ist okay, obwohl es ja ab bestimmten Mittagsessenzubereitungen zum Beispiel schon auf jeden Fall einen Punkt gegeben hätte, wo man sagen muss, hier ist Stopp. Was machst du da? Überhaupt noch in dieser Beziehung mit dabei zu sein, nicht Hilfe zu holen oder das zu beenden, sondern das weiter um, was der Film leider schon viel anbietet, auch jetzt so ein bisschen wannabe psychologisch und paarberatungs-like ein Wort zu benutzen, das enabled. Und das ist mein Problem mit ihm, dass ich das irgendwie unangenehm finde, dass er das weiter treibt und nicht die Reißleine zieht und gleichzeitig selber nicht happy ist und uns das Gefühl gibt, so er hängt da eigentlich nur drin, weil sie ihn zwingt ab einem gewissen Zeitpunkt.
Aber das ist ja eigentlich eine ähnliche Betrachtung. So. Also ich finde auch, das zeigt ja auch so eine negative Charaktereigenschaft eigentlich von ihm, oder es charakterisiert ihn ja durch diese Handlung, dass bestimmte Auswege anscheinend für ihn in Ordnung scheinen und irgendwie andere nicht. Ich finde aber, der ja. Wunsch, vielleicht können wir da wirklich noch mal hinkommen, weil ich glaube, das ist tatsächlich ganz clever am Film, dass es für Liebe eine Grenzüberschreitung braucht. Also damit Liebe entstehen kann oder damit Beziehungen entstehen können. Man wird ja nicht jetzt, weiß ich nicht, zwangsverheiratet oder es wird einem jemand zugeteilt oder sowas, sondern du musst ja irgendetwas tun. Wir haben das Konzept der romantischen Liebe in der Gesellschaft, und wenn du in einer Partnerschaft leben willst, musst du ja auf eine Person, für die du vielleicht schon was empfindest, irgendwann zugehen. Also irgendwann musst du was sagen. Irgendwas, und ich weiß nicht, ob ihr euch auch erinnern könnt, aber ich kann mich noch genau erinnern, wie das war, auch in der Grundschule oder so, wenn man jemandem seine Liebe gestanden hat und wo man auch noch als Kind gar nicht wusste, da waren es auch gelernte Muster wahrscheinlich, was das überhaupt heißt, und dann wurde man abgelehnt zum Beispiel und wie sich das angefühlt hat, aber irgendwer muss diesen Schritt ja tatsächlich gehen, und das finde ich an sich interessant beim Konzept von Liebe. Also wir haben das ja bei Erich Fromm zum Beispiel ganz stark, ne, in die Kunst des Liebens, dass es bei Fromm, was auch manchmal kritisiert wird, dass er immer diese Trennung macht zwischen Haben und Sein, aber das fand ich bei ihm in diesem Buch zum Beispiel wirklich spannend, dass er sagt, ja, man kann in einer richtigen Beziehung, kann man sich nicht halt besitzen, sondern man muss das quasi als Praxis machen, es ist ein Zusammenhalt existieren, einem interessiert sein am anderen, aber der andere muss immer seine eigene Identität haben, und zum Beispiel Byung-Chul Han in seinem Buch über den Eros schreibt auch sowas, also dass Liebe durch diese Alterität erst entsteht, die uns so aus dem Ego rauswirft. Also gerade weil der andere nicht wir sind, kann diese Liebe entstehen. Ich habe das auch öfter schon mal in so, wenn wir manchmal über so Filme mit so einer erotischen Komponente reden. Es gibt diese Sexualtherapeutin Esther Perel, die auch so sagt, Erotik entsteht durch Trennung. Also du musst, irgendwas ist da, was anderes, was überwunden werden muss, und dann muss der andere aber auch anders bleiben irgendwie so. Und das ist ja ganz spannend, dass das hier dann irgendwann nicht passiert. Also er hat diesen Wunsch, und auf einmal wird die andere Person umgeschrieben und liebt ihn jetzt über alles. Und auf einmal merkt er, das ist natürlich in einem Horrorfilm auf ganz brachiale Weise gezeigt, dass er das eigentlich nicht wollte. Also er wollte nicht diese Person, die ihn über alles in der Welt tatsächlich liebt. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend, dass der Film uns quasi so zeigt. Natürlich kann man sagen, das ist eine billige Be careful what you wish for Geschichte, aber er verliebt sich ja in Nikki, und da habe ich auch viel gelesen, dass das stand, er hat eh schon ein falsches Bild von ihr und keine Ahnung was, und er konstruiert sie zu etwas, das sie nicht ist. Mag sein, ich glaube, das gehört auch ein bisschen vielleicht zur Liebe hinzu, aber ich finde das ganz gut an dem Film eigentlich, dass man am Anfang wirklich merkt, die ist auch irgendwie toll, oder man versteht das so, weil die ist irgendwie anscheinend sehr so emotionally available und irgendwie hilft Leuten in Not, ist aber irgendwie auch cool und draufgängerisch und keine Ahnung was. Also man versteht irgendwie, warum er zu dieser Person sich hingezogen fühlt. Und als die dann aber ausgelöscht wird von dem Film, was auch manche kritisiert haben, dass man so wenig quasi von ihr erfährt als Figur, finde ich das schon interessant, als Horrormoment zu sagen, da ist dann was verloren gegangen. Und genau das ist es, was eigentlich bei richtiger Liebe, das ist, was wir wollen. Dass es halt eine andere, autonome Person ist und nicht so eine Wunscherfüllerin. Und das hat natürlich dann Implikationen für, wie Männer im Patriarchat Frauen an sich konstruieren und so weiter und so fort. Aber das finde ich spannend. Ich finde nur tatsächlich das, und ich habe jetzt auch noch mal geguckt, ich muss es hier zugeben, ich habe echt ganz wenige Blumhouse-Filme in meinem Leben gesehen. Also ich kenne natürlich Get Out und ein paar Shyamalan-Filme oder so. Aber dieses ganze Werk dieses Studios, ich bin damit gar nicht so vertraut und mache da natürlich auch immer einen großen Bogen drum um diese sehr effekthascherischen Jumpscare-Filme einfach. Und das ist natürlich Obsession.
Die haben ihn aber auch nur eingekauft. Also das ist quasi nicht
schon Focus eigentlich. Hat er auch, ne? Er hatte ja verschiedene Deals gehabt. Ne? Ich glaube, er ist zu Focus, ja, weil er da international rauskommen kann. Aber ich finde trotzdem, dass der Film für mich für so eine Art Horror steht, wie ich ihn eigentlich nicht mag. Also es wird viel mit so lauten Effekten gearbeitet, viel mit so Jumpscares, viel mit so, sie ist jetzt komisch, was hat sie jetzt wieder gemacht, jetzt pisst sie auf den Boden, jetzt ist das irgendwie so, jetzt gibt's die Katze auf dem Sandwich und sowas. Ich finde, man kann schon vieles verargumentieren, warum das in dem Film so ist, aber mir war das zu übertrieben auf den Effekt die ganze Zeit. Ich dachte, boah, wenn der Film subtiler wäre, wäre der eigentlich viel gruseliger. Also wenn man richtig lange nicht wüsste, ob sie tatsächlich an ihm interessiert ist oder ob das nur sein Wunschdenken ist oder so. Tino, hat dich das nicht gestört? Also, dass man wirklich irgendwann das Gefühl hat, Curry Barker hat irgendwie so ein Buch gehabt, was kann alles passieren in einem Horrorfilm? Und dann haben wir irgendwie, sie steht kurz im Schatten, dann haben wir irgendwie, sie sticht sich ins Gesicht, dann haben wir irgendwie, jemand kackt, da jemand schimmelt so ungefähr, dann wird gekotzt, dann wird ein Kopf zermatscht irgendwie so, dass man wirklich irgendwann so dachte, so, er wollte da ein bisschen viel jetzt zeigen, dass er diese ganzen recht Standard-Horror-Elemente irgendwie auch drauf hat.
Ja und nein, also er schafft es ja immer wieder, die dann doch noch so weit zu verwandeln, beziehungsweise so ein bisschen anders umzusetzen, dass es irgendwie doch alles fresh wirkte. Und ich finde auch, dass es ja dann diese, also obwohl man nicht mit Bear sympathisiert, empfindet man ja trotzdem auch diesen Stress, den er empfindet in diesen Situationen. Also man hat ja schon so ein bisschen so eine Empathie dann für ihn. Und ich mochte auch, dass der Anfang sich relativ kurz aufhält, eben weil es so effektiv erzählt wird. Was du ja auch gerade erzählt hast mit Romanz und Liebe. Sie führen ja selber ein Gespräch darüber. Also Nikki sagt zu ihm ja, dass sie keine Romance schreibt, sondern eine Love Story. Und Bear fragt ja dann,
Bear fragt ja dann so,
ist das nicht dasselbe? Und darin liegt ja der Punkt. Also Bear erkennt gar nicht den Unterschied zwischen Romance und Love Story. Und er ist ja dann jemand, der sich dann einfach so denkt, Liebe, das muss ja eine Romanze sein, aber Liebe kann ja auch was sehr Zerstörerisches einfach sein. Und er sieht halt Liebe nicht als ethisches Verhältnis zwischen zwei autonomen Menschen, sondern eigentlich nur die Erfüllung seiner eigenen Sehnsucht. Und er wünscht sich ja gar nicht Begegnung, sondern Resultat. Und dieses Resultat liefert der Film dann ja auch. Das mochte ich da eigentlich schon, dass der Film quasi auch da Bears Wunsch erfüllt und dann auch sämtliche Graustufen schnell beiseite lässt.
Ja und nein, also ich finde, dass er durchaus nicht an dem Punkt ist, wirklich jetzt selbstlose Liebe zu lieben, was ich auch in dem Unterschied von Romanze und Love Story da sehe, was damit gemeint ist. Okay, aber an dem Punkt ist er ja auch nicht, weil was er gerade versucht, ist überhaupt erstmal irgendeine Art von Beziehungsarbeit zu leisten, eine Verbindung aufzubauen und in eine Beziehungsdynamik zu kommen. Und natürlich könnte er da erwachsener da rangehen von Anfang an, aber man muss ihm zugestehen, dass sich das ja eben einfach viel schneller entwickelt, als es sich normal entwickeln würde. Und auch weiterhin dadurch, dass es ja mit dem Wunsch auch nicht in das soziale Gefüge, in dem sie sich aufhalten, passt, er weiterhin komplett verunsichert ist und da irgendwie versucht, damit klarzukommen. So. Ich würde ihm weiterhin keine bösen Absichten oder keine super egoistischen Absichten unterstellen, sondern er weiß es halt ehrlicherweise nicht besser. Und die Horrorelemente, die wir sehen, sind halt, also wie schon, das stimmt schon, das sind so wirklich, also wie eine Checklist abgearbeitet. Aber meines Erachtens lag da auch eine Checklist daneben mit allen möglichen Beziehungsklischees. Und dann wurden die beiden verknüpft. Und so diese Idee, auf dem Teppich zu stehen und kein eigenständiger Mensch mehr sein zu können. Also ich verstehe, dass es überall Klischee ist und wie so klingt, ich arbeite jetzt hier was ab. Aber es ist doch trotzdem ein starkes Bild, dass sie so abhängig von ihm ist, dass nicht mal die absolut standard elementaren überlebenswichtigen Dinge normal funktionieren und sie da einfach stehen muss. Das ist so an sich ein schönes Bild und davon gab es viel, wie mit der zugeklebten Tür oder auch von mir aus auch diese Eskalation mit der Lunchbox und so, dass es klar, ganz klare Klischees sind, die wir kennen oder die, was weiß ich, auf irgendwelchen TikToks diskutiert werden. Und es sind ganz klare, klischierte Horrorelemente, aber zusammen kreieren die immer krass effektive Szenen, finde ich.
Und ich finde, die Szene, die Clara auch gerade angesprochen hat, zeigt ja auch wieder, dass sie halt ihre Körperautonomie verloren hat. Und das finde ich auch sinnvoll, dass der Film das nochmal zeigt, weil ich gestehe Leuten auch zu, dass sie bei der Sexszene beziehungsweise bei der dargestellten Vergewaltigung nicht erkennen, dass quasi Niki da nie einen Konsens zugegeben hat. Aber spätestens an dem Punkt weiß man ja auch, das kann ja auch Bär, also das kann sich Bär ja auch nicht mehr schönreden ab einem bestimmten Punkt. Also er weiß ja, da stimmt irgendwas nicht. Und ich habe auch, weil ich muss oft bei Filmen dann drüber nachdenken, warum die Figuren niemals sich professionelle Hilfe suchen. Und Niki kann ja keine Hilfe suchen, weil die ihr Problem gar nicht als das begreift, was erarbeitet werden muss. Weil damit du Therapie machst, brauchst du ja eine gewisse Distanz zu dir selber. Bär erkennt es irgendwie auch nicht als Problem, beziehungsweise setzt sein eigenes Bedürfnis da drüber. Und deshalb finde ich halt auch, was ich am Anfang gesagt habe, dass keine der Figuren hier auch nur ansatzweise nicht evil ist oder nicht die eigene Agenda fährt. Und Sarah sieht ja auf dieser Party, wo sie dieses Jenga-Spiel spielen, wie sie sich selbst verletzt vor allen Leuten. Und das sieht sie als gute Gelegenheit, auf Bär zuzugehen und ihm zu sagen, hey, du brauchst jemanden, der mehr chill ist. Also deine Freundin ist ja eigentlich irre. Also was ist das für eine Freundschaft, die die da pflegen? Weder Ian noch Sarah gehen jemals auf Niki zu und sagen zu ihr, ey, stimmt irgendwas nicht mit dir? Warum bist du so komisch drauf? Ist Bär irgendwie, tut er dir nicht gut? Und das mag man jetzt so, dass das ein Horrorfilm halt schwierig umzusetzen wäre. Aber niemand verhält sich da ja freundschaftlich. Also dass Sarah da auch ihre eigene Agenda fährt und quasi niemals sagt, hey, meine Freundin verhält sich komisch, ich muss mal mit dir reden, sondern dann so denkt, ah cool, da komme ich ja doch an den Dude ran, den ich eigentlich cool finde. Auch das zeigt halt, wie kaputt diese Freundschaftsgruppe ist. Und das ist mir erst so beim zweiten, dritten Mal schauen aufgefallen, dass da ja auch niemand sich auf den anderen verlassen kann. Also was die für Ratschläge geben, die Ratschläge von ihnen sind ja völlig kontraproduktiv, teilweise ja auch wirklich richtig ja, verderbt, dann wird ihnen aber wiederum so als die Stimme der Vernunft gezeigt auf dieser Autofahrt, wo er dann so meint, ey, you took advantage of her, aber ich bin auf deiner Seite, also auch das quasi, dass er bereit ist, ihn zu decken, was ich in Freundschaften irgendwie sinnvoll finde, aber es muss dann natürlich dann weitergehen, so in dem Sinne, hey, ich verpfeife dich jetzt nicht, aber du brauchst auch Hilfe, beide braucht Hilfe, das stimmt irgendwie nicht, aber das bietet niemand an, also niemand bietet Hilfe oder echte Freundschaft an, sondern sie haben alle so eine eigene Agenda und das hat mich beim zweiten, dritten Mal gucken fast mehr belastet oder betrübt, wie diese Freundschaft gezeichnet ist.
Naja, ich muss aber dazu sagen, erstmal ist es eine wahnsinnige Stärke des Films, dass die Nebencharaktere so ausgestaltet sind, dass deren eigenes Begehren so krass in die Storyline reinragt und die eben nicht nur der Support für diese beiden Hauptcharaktere und deren Liebesbeziehungen sind. Und klar ist es alles, was du beschrieben hast, nicht sympathisch und in vielen Fällen zweifelhaft, aber trotzdem muss man dabei bedenken, die Umstehenden wissen ja nicht, dass das ein Wunsch eben ist, ja, und können nur die Teile lesen, die sie sehen. Also man kann von ihnen nicht abverlangen, dass sie verstehen, okay, da ist jetzt eigentlich eine Person gegen ihren Willen in eine Rolle gepresst. Sondern was sie sehen ist, hier ist eine Beziehungsdynamik, die geht eigentlich gar nicht klar. Und dann ist die Frage, was macht man damit und wie deutet man das? Und das ist für mich eine Stärke des Films, dass dann Themen raufgeholt werden, die eben ambivalent sind und die nicht gut reagieren und die erstmal so ein Gefühl, oh, die psycho-eifersüchtige Freundin lesen. Ich habe vorhin auch schon gesagt, das ist eigentlich mein großes Problem mit dem Film. Aber andererseits finde ich es gut, dass die Nebencharaktere sich nicht alle nur fürsorglich und nett verhalten, weil die haben nicht das ganze Bild, die kriegen immer nur kleine Ausschnitte und die empfinden erstmal bestimmte Dinge und reflektieren es halt nicht. Und das ist, finde ich, jetzt nicht so ultra evil oder nicht nachvollziehbar, sondern es fehlt halt dann irgendwie mehr Kommunikation, ja. Aber also wenn ich da jetzt auf dieser Wahrheit- oder Pflichtparty gewesen wäre, wäre ich auch erstmal irritiert und genervt. Und klar, der zweite Schritt wäre, okay, da braucht jetzt jemand Hilfe. So, aber andererseits ist es auch das Ding von den beiden und wie sehr da dürft ihr es da reinwirken. Also
nee, das ist doch nicht mehr das Ding von Bär und Niki. Wenn du sehen würdest, dass auf einer Pokerparty deine beste Freundin ein Stück Holz nimmt, dich damit zweimal ins Gesicht schlägst, würdest du sagen, ja gut, das sollen die beiden unter sich
regeln.
Das
so.
Aber gerade weil sie ja von dem Wunsch nichts wissen, ist es ja noch mehr evil, dass sie da nicht eingreifen. Also sie sehen diese Dynamik.
Meint ihr denn so evil und also das sind die richtigen Kategorien? Also der Film zeigt ja, wie die darauf reagieren. Und das ist für mich, ich würde eher sagen, es ist ein zynisches Bild eigentlich so davon,
evil
wie
ein bisschen, aber
wie die Menschen so sind oder dass sie ihren eigenen, also zum Beispiel das, wir merken eigentlich, ne, diese Frau wird da so gefangen gehalten ja quasi und dann, genau, ist es aber bei der anderen weiblichen Person im Film so, dass die dann eher auf seiner Seite ist, ne, und nicht zum Beispiel eher schaut, was bei ihr ist zum Beispiel und so, und da merken wir so, alle haben so ihre eigenen Interessen und das ist, finde ich, zynisch, das ist aber auch nicht ganz uninteressant, finde ich auch tatsächlich, dass wir irgendwie so merken, das soll natürlich so ein Gesellschaftsbild uns auch ein bisschen zeigen, wie das so funktioniert und wie die Diskurse funktionieren und warum diese Dynamiken auch so sind, also wer da wen unterstützt und wer da irgendwie mit wem zusammenhängt und so und warum das deswegen nicht aufgelöst werden kann. Denn wir können das natürlich auch tatsächlich so lesen, als so ist das in der Gesellschaft meistens irgendwie und in dem Film ist es uns nur durch so einen Horrortrick so hingebaut, ne? Also wenn wir sagen, die Frau muss zu Hause bleiben. Die Frau muss ihm das Essen machen. So. Die Frau ist aber dann eifersüchtig, weil er sofort, wenn er in einer häuslichen Beziehung ist, will er das eigentlich nicht mehr. Ja, darum geht es ja auch eigentlich in diesem Film, um dieses Gefühl, dass wenn diese Trennung, die zwischen den Menschen ist, dann überwunden ist, dass man dann auf einmal was anderes möchte. Das ist ja auch eine Kritik, zum Beispiel hat das Byung-Chul Han auch, dass er sagt, irgendwie werden wir auch mehr so, dass wir die anderen wie so eine Ware sehen und sobald wir halt die eine Ware haben, wollen wir dann eine andere. So, ne? Also auf dieser Ebene kann man auch so ein bisschen auf den Film raufschauen. Ich kann nicht so ganz nachvollziehen, dass Leute so darauf gucken und dann so Angst in ihrer eigenen Beziehung haben. Das habe ich jetzt auch gelesen, dass Leute jetzt so Angst haben, die Freundin steht nachts im Raum oder irgendwie sowas. Das nicht, aber das ist sicherlich auch eine Ebene, die da drin ist, die vielleicht nicht immer kommt, komplett kohärent ist, aber dass wir so merken, okay, manche Sachen davon sind so Teenager-Dynamiken natürlich, die jetzt auf eine Horrorart hochgejazzt werden, so, sie ist eifersüchtig auf ihn, er geht alleine auf eine Party und sowas. Andere Sachen sind aber eigentlich gruselige Verhältnisse, wie sie auch mal waren in der Geschichte tatsächlich, ja, dass die Frau dann halt tatsächlich zu Hause bleiben musste, so ungefähr, ne, oder dass quasi der Mann tatsächlich sich wünschen konnte, dass sie jetzt bitte mit ihm für immer zusammen ist und alles für ihn macht und so weiter, ne, also ich finde auch, man kann das so auf unterschiedliche Arten und Weisen sehen, ihr, habe ich das Gefühl, sowieso versucht euch immer sehr so in die Realität des Films reinzudenken, was man sicherlich aber auch machen kann. Ich wollte noch eine Sache kurz sagen, ich hatte das bei Wolfgang im Video in der Filmanalyse gesehen, er hat gesagt, dass er auch an KI denken musste, wir hatten das Thema auch bei den Backrooms, ja, dass das falsch gepromptet ist, quasi, von Bär am Anfang. Also, dass er quasi sagt, ich will, dass sie mich über alles in der Welt liebt. Und dann versucht er ja bei diesem Telefonat diesen Prompt abzuändern. Und das fand ich erstmal eine interessante Beobachtung. Aber ich finde, so hat für mich dieses sehr irrationale Verhalten oder dieses sehr wechselhafte Verhalten, was wir bei Niki sehen. Ich fand das erst ein bisschen nervig, weil ich dachte, das ist hauptsächlich für den Horror-Schock-Effekt drin im Film. Auf einmal läuft sie rückwärts, auf einmal redet sie komisch und sowas. Aber was ich ganz cool finde am Film, ist, dass man es auch so lesen kann wie so eine KI. Und KI hat ja, also diese Chatbots haben ja so eine ganz komische Beziehungsebene auch, die zu uns aufbauen. Ne? Also die wollen uns immer loben zum Beispiel, sagen immer, ah ja, das ist eine gute Idee, dass du dich jetzt damit beschäftigst. Oder ja, genau so kann man sehen, aber ein bisschen anders. Also die haben ja auch so eine seltsame psychotische Freundschaft irgendwie, die so aufrechterhalten wollen, damit wir mit denen reden, so ungefähr. Und was ich bei ihr spannend fand, ist, dass sie immer versucht, so wie so eine KI, das zu sagen, was er jetzt hören will, damit er weiter mit ihr zusammenbleibt. Weil sie kriegt ja diese große Angst, dass er sie verlässt, weil sie ihn so doll liebt, aufgrund ihrer Baseline-Programmierung. Und das fand ich ganz cool. Also als er nach Hause kommt und sie ist so dreckig zum Beispiel, sagt sie so, I ate a bug. No, I had a stomach bug. Ja. Und das ist wie so eine KI, die Bug ist das richtige Wort, aber irgendwas anderes oder vielleicht auch Fehler, ne, der Bug. Und gibt es öfter so, dass sie auf einmal was sagt und dann wieder das Gegenteil sagt und sowas. Und wir so merken, ah krass, das ist eigentlich wie so eine KI, die versucht jetzt, das war nicht ganz richtig, was er wollte. Ich programmiere mich nochmal um. Und das ist natürlich interessant, das als Bild auf so eine Beziehung oder eben auch auf so ein patriarchales Verhältnis irgendwie zu sehen. Fand ich irgendwie eine gute Beobachtung.
Finde ich auch gut. Also kriegst du ja manchmal bei ChatGPT dann auch so zwei Reaktionen angezeigt, sollst dann sagen, welches die bessere war. damit sich die KI dann immer mehr auf dich einstellen kann. So ähnlich war sie das auch. Und ich habe heute auch ChatGPT gefragt, weil wir haben im Büro einen Ventilator, zu dem ich die Fernbedienung nicht habe. Da habe ich gefragt, ob man da auch irgendwie ohne Fernbedienung das verändern kann. Und da habe ich angeboten bekommen, ja, die offensichtliche Antwort ist, bei den meisten Modellen geht das nicht. Und die zweite Reaktion war, ja, gute Nachricht, bei den meisten Modellen geht das auch ohne Fernbedienung. Und dann wurde ich gefragt, welche Reaktion ich besser finde. Wo ich auch so dachte, hey, also einmal ich werde mit einem von beiden angelogen, aber ich kann mir jetzt aussuchen, welche Lüge mir besser gefällt.
Du willst eigentlich den Ventilator ankriegen.
Ja, ja, und ich weiß ja gar nicht, welche Reaktion richtig ist, aber offensichtlich war eine gelogen, aber ich sollte mich entscheiden, welche von beiden ich mehr mag, die Lüge oder die Wahrheit. Und das ist schon ein guter Gedanke, der da, finde ich, drinsteckt, dass sie wirklich so versucht auch zu lernen, was er möchte. Also, dass sie quasi sich auf seinen Algorithmus einstellen muss.
Ja, und dann kann man dann Bär natürlich wieder kritisieren, dass es bei ihm so besonders gut funktioniert, weil ihm echte Zuneigung in dem Sinne gar nicht so wichtig ist, sondern er will, dass es funktioniert. So, verstehe ich. Ja, dass ihm, also diese, also wenn er jetzt wüsste, okay, es ist eine KI, wäre ihm das lieber, als es ist jemand, der dann von ihm weggeht. So, okay. Das verstehe ich. Was ich aber spannend finde, ist, dass das nicht das einzige Element ist, das sie benötigt, um ihn an sich zu binden. Weil klar versucht sie ihm alles recht zu machen und einem patriarchalen Bild zu entsprechen oder ganz bestimmt seinem individuellen Traum. Aber das reicht nicht alleine aus, sondern was sie auch extrem macht, ist ihm versuchen, ein schlechtes Gewissen zu machen und ihn darüber bei sich zu behalten. Sie versucht ihn physisch einzuschränken und sie versucht auch so eine Art, wie soll man es nennen, so eine Art Vasopressin-Bonding mit diesen, ihn immer wieder mit reinholen, wenn sie etwas Horrorartiges gemacht hat gegenüber anderen Menschen, dass er wie so eine Art Komplize wird. So, also sie versucht ganz viele verschiedene Dinge, auch von mir aus kann man da auch noch bei der KI-Analogie bleiben, eben verschiedene Antworten zu testen, aber es sind ganz viele verschiedene Knöpfe, die sie versucht bei ihm zu drücken, dass er ja nicht weggeht, und das nur gefallen wollen reicht in der Konstellation, also reicht nicht aus.
Das finde ich eh cool, wie der Film, also das ist schon ganz clever überlegt, finde ich, dass wir ja die Ausgangssituation haben, dass er sie ganz doll liebt mit seinem Konzept von Liebe und überhaupt will, dass sie bei ihm ist, und dann wünscht er sich, dass sie ihn ganz doll liebt, dann liebt sie ihn ganz doll, dann hat sie aber Angst, dass er weggeht. Also dann ist das ist quasi dann ihr schlimmstes Ding, weil sie liebt ihn so doll, dass sie für immer jetzt zusammen sein müssen und fängt dann an, so über die Stränge zu schlagen. Das finde ich irgendwie interessant, dieser Blick auf die Liebe, weil ich da auch manchmal so dachte, ah, es ist fast auch dann wieder männlich, wie sie sich jetzt eigentlich verhält. Also mit dieser krassen Brutalität zum Beispiel so, ne, dieses krasse so besitzen wollen und sowas, ne, das ist eigentlich interessant, auch wie das so umschlägt. Aber es lässt sich eben auch, finde ich, irgendwie so ein bisschen negativ lesen, als so, das ist halt so ein Film, also der Film will das nicht, finde ich, aber durch seine Form und durch, ne, er hat jetzt diese mega verrückte, anhängliche Freundin, die sich was antut und keine Ahnung was, ist er so auf jeden Fall rezipierbar, glaube ich, als das ist ein Film über so eine verrückte Freundin. Also manchmal habe ich das Gefühl, so, es wird von Teenagern dann auch so gelesen und das ist irgendwie so ein bisschen das Unangenehme, finde ich. Ja.
Weil er eben so Elemente hat wie, okay, er will auf eine Party gehen und sie muss unbedingt mit und dann sind alle genervt. Das ist ja jetzt nichts, was einem Horrorfilm entsprungen ist, sondern genau, was dem Klischee entspricht, jemand, der eigentlich Verlustangst hat, aus bestimmt irgendwelchen Gründen als crazy abgestempelt wird, weil der in dem Fall männliche Part nach außen hin ein anderes Bild hat. Und das ist ja was total, also ein Basic Setup, was so hochgepitcht wird durch diesen Anfall von Selbstverletzung und das etwas creepy Gedicht, dass es so dieses Horrorelement hat und dann echt so in diese unangenehme Lesart eben auch mitbringt, ja. Und ich finde nicht, dass der Film das nicht, also ich glaube, dass der Film das eigentlich schon bewusst auch nutzt, dass man sich dann daran so stört.
Ich glaube aber auch, dass es eher so eine Lesart, die man hat, wenn man noch jünger ist, beziehungsweise beziehungsunerfahrener, und sehe das auch so ein bisschen so ähnlich wie, wir haben mit 16 bei Taxi Driver ja auch nicht wirklich gerafft, was Travis Bickle für eine Figur ist, worum es eigentlich geht, sondern das kommt ja irgendwann. American Psycho hat man irgendwann mal anders wahrgenommen, so Filme wie Goodfellas, also wo man auch irgendwie erstmal so checken muss, wie moralisch verwerfliche Figuren, die nicht eindeutig als moralisch verwerflich gezeichnet werden, dann wirklich so agieren. Also ich glaube, dass das wenn Leute, denen die jetzt mit 16 denken, das ist ein Film über eine crazy Freundin, den mit 20 gucken, werden sich darüber erschrecken, was sie mit 16 gedacht haben und dann halt auch sehen, ah, okay, ich habe mich irgendwie weiterentwickelt, wie ich Menschen wahrnehme, wie ich menschliches Verhalten wahrnehme. Und ich finde, der Film verwehrt sich auch weitmöglich dagegen, dass er natürlich sich dem nicht komplett frei machen kann, ist auch dem sehr guten Schauspiel von Indie Never Ready quasi zu verschulden. Aber er zeigt dann später ja auch, also sobald dann Nikki dann auch Sarah tötet und dann so zu Bear sagt, es ist your fault, dann ja auch noch, wie er quasi ja auch Frauen gegeneinander aufbringt. Also was man auch dann höher gelevelt auch noch irgendwie als eine Kritik am Patriarchat allgemein sehen kann, dass dieses Begehren eines Mannes dann auch die Frauen gegeneinander aufbringt. Und dadurch, dass Sarah ja wie so ein Spiegel funktioniert für Bear und quasi seine ganzen Grundfehler ebenfalls wiederholt, kriegt er dann quasi da auch nochmal, ja, im wahrsten Sinne des Wortes dann auch wie so eine Art Spiegel vorgehalten und er kennt ja da das dann auch nochmal. Und ich glaube schon, dass das Publikum das irgendwann verstehen kann, vielleicht jetzt nicht jetzt, weil sie ja auch mit der Prämisse reingelockt werden, auch durch Word of Mouth, das ist ein krasser Horrorfilm. Da gibt's dann, das ist ja auch wieder diese obligatorische, da gibt's diese eine Szene und auch ansonsten ist der halt recht irre und du kriegst ja auch leider bei Word of Mouth Film oft schon so eine Rezeptionshaltung mit reingedrückt, der du dich ja auch gar nicht so verwehren kannst, wenn du relativ jung bist, beziehungsweise noch nicht so viele Filme gesehen hast. Also das ist ja leider immer so ein bisschen so eine Issue, aber ich glaube, das ist ein Film, der eh jetzt nicht mehr verschwinden wird, sondern halt schon so ein Instant-Classic ist. Und wenn Leute den jetzt in 2 Jahren nochmal schauen, werden sie ihn mit anderen Augen sehen, wenn sie jetzt da eine etwas ja, vereinfachte Interpretation haben von dem, was sie da sehen.
Die Interpretation, finde ich, kommt aber schon auch durch die Form, dass wir also eine enge Gefühl haben und einen gewissen Raum nur auf den man sich bewegen kann. Das heißt, wir haben auch in dem Sinne kein Korrektiv zu irgendeiner Perspektive, weil wir ja mit dieser Freundesgruppe mit drin hängen in einem kammerspielartigen Setup, wo es nicht viele Charaktere gibt, die sich generell immer wieder so sehr verzerrte Bilder gegenseitig spiegeln. Und als Zuschauer sitzt man mittendrin und es ist nichts, was diesen Raum irgendwie öffnet. Deswegen finde ich, klar, stimme ich voll zu, es wird ein Film sein, den man mit der wiederholten Sichtung immer wieder anders sehen kann und der sich entwickeln kann, aber dass man erstmal so diese unangenehmen Aspekte auch für wahrnimmt, hängt für mich sehr mit diesem wirklich effektiven Engegefühl zusammen.
Ich fand auf jeden Fall auch, du hast es vorhin schon angesprochen, diese Szene, wo das klar als Vergewaltigung klar wird, die fand ich, glaube ich, am härtesten des Films. Also gar nicht, wie Sachen dann mit der Katze oder so eskalieren oder das Ende, sondern als wir diese Überschreibungsszene bei ihr haben im Restaurant und sie dann konfrontiert wird damit, dass ihr Vater ja gar nicht, dass sie gar keine Beziehung zu ihrem Vater gerade hat und sie dann so dieses No, No, No und so aufsteht und man merkt, da rattert es jetzt, da muss jetzt irgendwas anderes irgendwie passieren und dann sagt er so, warum ist das denn ein Problem, sagt sie ja so, warum ist das jetzt ein Problem und dann sagt er ja sowas wie I don't care und dann ist ja dieser harte Schnitt auf diesen Sex auf einmal so, ne, also dieses I don't care und dann der Sex, bei dem wir ja auch sehen, sie liegt da eigentlich nur reglos da, ja. Was auch nochmal interessant ist, was der Film dass das für sie auch kein Vergnügen ist, also für diese neue Figur, die jetzt geschaffen ist, ne, denn sie liebt ihn ja über alles, aber dass der Film da auch nochmal so eine Zweiteilung irgendwie aufmacht, fand ich spannend, aber auch, dass er einmal kurz in dieser Szene, also wirklich eigentlich unmissverständlich auch Zuschauern, die das vielleicht nicht richtig jetzt raffen oder so, weil die jünger sind oder so, sagen, was das eigentlich für ein Horror ist und dann wird weitergemacht. Und dieses Wort Insider ist jetzt viel rumgeworfen worden in Bezug auf den Film. Aber an sich ist es natürlich so ein Film auch über Einsamkeit und Unsicherheit und wie man irgendwie damit umgeht und woraus dann halt diese schlimmen Geschichten auch irgendwie entstehen. Ich fand noch interessant, dass wie habt ihr denn diese Freaky-Nicky-Sache eigentlich wahrgenommen? Das fand ich, das frage ich mich noch so ein bisschen, denn sie hat ja in der Welt des Films früher diesen Spitznamen bekommen, Freaky Nicky, weil sie irgendwie, ich glaube, es wird nie ganz erklärt, was sie eigentlich gemacht hat. Es ist nur klar, das ist ein alter Spitzname, der ihr gegeben wurde, den sie halt hinter sich lassen möchte. Der ja auch anlegt wieder dieses Motiv von dieser verrückten Freundin, die irgendwie so Sachen macht, ne? Und in manchen Rezensionen nennen auch die neue Nikki quasi Freaky Nikki, die hier entsteht in diesem Film. Und ich finde aber, was ich daran ganz spooky fand, ist die Szene, als sein Freund ihn dann mal am Anfang sagt, ja, nennen Sie doch mal so. Weil es gibt ja bei diesen, weiß ich nicht, viele Männer anscheinend Probleme haben, irgendwie Frauen anzusprechen, gibt es ja diese ganze Kultur dieser Pickup-Artists und sowas. Und da ist das ja auch immer dieser misogyne Tipp so, ja, du musst die so runtermachen irgendwie, diese Person. der natürlich ursprünglich wahrscheinlich daher kommen soll, dass man sich nicht unterwerfen soll. Das ist ja tatsächlich auch wieder interessant in Romantik und Erotik, dass man ja auch niemanden so richtig will, der sich einem so unterwirft. Also natürlich, man will ja auch, dass die andere Person eine selbstständige Person ist, aber die eklige Schattenseite ist ja, die sagt, ja, du musst sie dann irgendwie so schlecht behandeln und keine Ahnung was. Und das wird ihm ja gesagt. Dann sagt er das ja tatsächlich zu ihr. Dann, und er will das ja eigentlich auch gar nicht, was eigentlich auch interessant ist in dem Film. Und sagt das dann aber und dann wird sie auch tatsächlich so verstört irgendwie so davon. Wie hast du das gesehen, Clara, diese Existenz, dass es dann noch diese Freaky Nikki irgendwie eigentlich so so gab in dieser Figurenzeichnung.
Also, was diese Punkte eigentlich, finde ich, noch anbieten, und da muss ich jetzt echt aufpassen, weil ich da echt auf verklärendes dünnes Eis komme, was jetzt diese eine Vergewaltigungsszene angeht. Aber was ich trotzdem noch mal einfach nur in den Raum stellen würde als alternative Lesart, ist, dass die erste Nikki auch ein Fantasieprodukt von ihm ist, in einem gewissen Sinne. Und er beide Varianten so Extreme von seiner eigenen Unsicherheit sind, im Sinne von, okay, nachdem der Wunsch passiert ist, es wird alles sehr extrem und es ist eigentlich, was er gewollt hatte, funktioniert nicht. Aber die andere Variante ist, die würde ihn eigentlich schon mögen, wie wir vorhin ja auch versucht haben, irgendwie rauszufinden, aber er würde niemals glauben, dass sie ihn mögen könnte. Und das ist eigentlich, und dann ist, finde ich zum Beispiel wieder, weil ich habe diese Szene, also ich finde gut und richtig, dass ihr alles, was ihr gesagt habt, dass man bei dieser Bettszene echt auch aufpassen muss, dass man das ganz klar versteht, was da Schlimmes gezeigt wird. Aber trotzdem hatte ich bei dieser Szene manchmal auch das Gefühl, ist das eigentlich nur eine Angst von ihm, die auf einmal durchbricht. Und es bricht nicht die alte Nikki durch, sondern es bricht seine Angst durch. Sie könnte es nicht wollen. Und diese Freaky Nikki-Geschichte ist eigentlich auch ein Bild oder eine Nikki, die wir gar nicht in dem Film durch ihn kennen können, weil das eine Nikki ist, die passiert mit, ich habe den Namen des Charakters vergessen, aber
ihn, ja,
mit dem sie halt auch eine lose Affäre hatte und vielleicht mit anderen Freunden, da ist sie eine ganz andere Person, die gar nichts mit diesen zwei Bildern haben, die eigentlich beide von wer produziert sein könnten.
Ich glaube, es ist noch interessant, dass das diese beiden Arten sind, wie Frauen oft gezeichnet werden, ne? Also du hast dieses so entweder so freaky und dann ist es so direkt so in diesem Psychoterritorium, oder du hast dieses so ganz heilige irgendwie so, ne? Dieses Hure oder heilige Ding hast du irgendwie in diesen beiden, wie er sie am Anfang sieht und dann dieses, wie es hier jetzt ist.
Aber ich finde, also das ist ja schon die Anfangssequenz quasi, in der ihn dann Bear beibringt, Nikki gar nicht als Person, sondern eher wie so eine Taktik zu behandeln. Also er gibt ihm dann ja quasi mit diesem freaky Nikki, dass er sie verunsichern muss oder leicht kränken, weil das charmant wirkt. Dass, wenn man das vernünftig einsetzen kann, das mag so das auch funktionieren, aber halt in der Kennenlernphase ist dieses Nagging halt natürlich
schon. Na, was ich liebe, das ja, neckt sich. Ja, ne? Das eben, ist irgendwie interessant. Das ist ganz, also, ne, ja. Man merkt, das ist so dünnes Eis. Wenn man, ne, ich glaube, wir wissen alle, was wir wie meinen, so, aber es ist interessant irgendwie, dass tatsächlich, stimmt, du musst natürlich schon irgendwie so ein bisschen auftreten, ja, aber ja nicht auf
gerade so, also so wird Nikki auch gezeichnet, oder so habe ich es wahrgenommen, dass wenn Bear, also selbst wenn er da gesagt hätte, ja, ich stehe auf dich, wäre Nikki wahrscheinlich ein bisschen unsicher, ob jemand wie Bear so mit ihr mithalten kann oder so, weil Bear hat ja auch keine Träume, keine Ambitionen. Er sagt zwar mal, er will Footcritic werden, aber ob das jetzt so wirklich ein Traum ist oder eher nur so ein Gag, während sie ja raus will aus der Stadt, sie will Bücher schreiben, also sie hat ja eine eigene Agenda, während Bear halt so vor sich hin eiert. Und gleich am Anfang wird ja so, Flirt ist da ja dann nicht so eine Begegnung, sondern auch eine Strategie, wenn man halt schon mit der klaren Agenda hingeht, ja, ich muss jetzt dieses Nagging betreiben. Bloß, was der Film auch mehrmals zeigt, es halt so, Grenzen werden halt nicht ernst genommen, sondern irgendwas, was getestet wird oder was ignoriert wird. Weil auch dieses, diese Jenga-Szene, wo küsse die Person links neben dir. Das ist, also ich glaube leider, dass die Szene für den Effekt so gemacht wurde, wie sie dann schlussendlich sich ausspielt. Aber die sind gerade frisch zusammen. Und wenn es Nikki persönliche Grenze ist, dass er niemanden aus der Freundesgruppe küsst, warum geht Sarah nicht einfach weg und respektiert das? Also warum zwingt Sarah dadurch, Nikki irgendwie aktiv handeln zu müssen, obwohl sie doch eine klare Grenze aufgezogen hat? Dass ich halt glaube, dass das wegen dem Filmischen gemacht wurde. Aber es ist oft so, dass Grenzen halt nicht wirklich akzeptiert werden von niemandem in dieser Gruppe, wo man sich so denkt, ja, ist das jetzt so ein Grenzen-Testen oder ist das, die Grenzen werden einfach nicht respektiert und damit die Person ja auch nicht.
Das ist, glaube ich, das Coole an dem Film tatsächlich. Also das ist ein Film, den kann man leicht abstempeln und man kann sagen, das ist auf eine Art zu lesen und deswegen finde ich das nervig oder deswegen finde ich es nicht interessant genug oder so. Aber der hat schon, also wie wir jetzt auch merken im Gespräch, dass man immer denkt, ah, ich meine jetzt nicht das, ich wollte jetzt nicht, das nicht so sagen. So, also dass man so merkt, okay, der trifft schon so einen komischen Punkt, denn dieses Flaschen drin, das ist eigentlich auch ein ganz schönes Bild. Und du hast ja von Grenzen gerade gesprochen. Weil sie möchte, also das Spiel diktiert ja, du sollst jetzt Sarah küssen. Und das ist für Sarah ja das Größte, was passieren kann. Also für sie ist das ja ganz toll, dass jetzt diese Grenze, dass sie nicht jetzt ihm das sagen muss, sondern die Grenze wird quasi durch das Spiel, durch eine andere Kraft. So, wir wollen eigentlich schon, und das ist ja genauso auch in dem Film, ne? Er hat diesen Wunsch und das ist eine andere Kraft von höher. Oder das kennt man ja von früher, man ist in irgendwen verliebt und dann freut man sich, dass man Mathe zusammen hat oder sowas, ne? Weil man dann ist man sich näher und sowas. Und das kann natürlich alles perfide Ebenen haben. Man kann auch Leute stalken oder weiß ich nicht was, dies und das machen so. Aber es ist natürlich, ne, es ist diese Grenze zwischen den Leuten und irgendwie musst du halt irgendwas machen, wenn du zusammenkommen willst oder dir näher kommen willst und sowas. Und dann, genau, und das finde ich irgendwie, dafür ist dieses Flaschendrehen eigentlich auch kein schlechtes Konzept, das da so eingeführt wird, ja. Gut, gibt's noch was vielleicht, wo wir noch hinwollen in unserer Diskussion, was ihr noch findet, was man noch sagen muss über diesen Film? Ich glaube, wir haben schon viel hier reingeworfen und wir können natürlich auch noch viel in unseren Abschlussstatements dann irgendwie dazu sagen. Ich habe, glaube ich, die meisten Sachen irgendwie angesprochen.
Einen kleinen Aspekt, den ich nochmal reinwerfen wollen würde, der jetzt auch nicht super deep ist, aber ich finde es schon interessant, ist für mich eben dieser Esoterikladen, dass er anbietet, wie von mir aus Love Spell Witches auf Etsy, dass man Liebe und Beziehung kaufen kann.
Stimmt, das gibt's ja auch.
Und dass dann aber da auch überhaupt keine Haftung besteht. Also es ist eine Ware, man kann damit Geld verdienen, aber andererseits funktioniert es dann doch nicht auf der gleichen Logik wie ein Vertrag oder ein Kaufvertrag oder ähnliches. Und dass dieses Produkt anscheinend aber so beliebt ist, dass er gerade noch hoffen kann, dass es dann, falls, als er es wieder kaufen möchte, noch ein bisschen was übrig ist, finde ich schon eine interessante Beobachtung über, passt auch wieder zu dem KI-Thema. So, wo verläuft jetzt eigentlich die Grenze zwischen zwischenmenschlichen Beziehungen und allem, was irgendwie mit Konsum und ich nehme mir das jetzt einfach aus dem Regal zu tun hat. Und da finde ich das in so einem wirklich basic Setting darzustellen ganz cool gemacht noch. Also es ist jetzt ein Aspekt des Films, der mir wichtig ist, ehrlicherweise.
Okay, dann bleibt mir nur die Frage, Tino, muss man Obsession gesehen haben?
Ich finde ja, weil man ihn sowohl als sehr effektiven Horrorfilm wahrnehmen kann, der mal wieder für mich sehr überzeugend dieses Gefühl von so einem Existential Threat bei mir auslösen konnte. Und weil ich finde, dass er diese Perspektive, die er den Figuren zuweist, absichtlich problematisch gemacht hat, eben damit man sich an ihn reiben kann und nicht wie oft im Horrorkino, das geht mir oft so, dass ich Horrorkino leider oft als sehr konservativ wahrnehme und sehr einfache Entscheidungen getroffen werden, beziehungsweise Beziehungsmodelle oft sehr einfach gehalten werden. Und das fand ich hier sehr spannend, dass ich da auch viele so alltägliche Ängste zeigen, und ich meine, damit meine ich nicht die Angst vor der irren Freundin oder so, sondern dieses, ich werde vielleicht nie wirklich geliebt oder Liebe ist doch nicht das, was ich mir vorstelle, oder auch dieses, dass Liebe mit Romanze verwechselt wird. Das fand ich hier, ja, erfrischend anders dargestellt, ohne dass es am Spannungsfaktor irgendwie leidet. Das hat mir wirklich gut gefallen. Also handwerklich und inszenatorisch war das wirklich sehr überzeugend für mich.
Normalerweise sage ich bei der Folge immer, ja, man muss unbedingt. Aber in dem Fall würde ich sagen, nur dann, wenn man auch Lust hat, darüber danach noch zu diskutieren oder nachzudenken, weil den Film jetzt allein im Raum zu stehen zu lassen, ohne zu reflektieren, finde ich, dafür finde ich nicht gemacht. Deswegen sage ich so, ja, wer Bock hat, kann ihn sich schon anschauen, aber es ist ausnahmsweise mal keine Pflichtübung.
Ich würde auch sagen, man muss ihn nicht gesehen haben, aber es ist nun mal einer der Filme der Stunde, der wirklich unterhaltsam ist, das kann man sicherlich sagen, und der ein paar wirklich interessante Implikationen hat, wo man ein bisschen detektivisch auch draufschauen kann. Mir ist er in seiner Form irgendwie nicht interessant genug teilweise. Über ein paar Sachen haben wir noch nicht geredet, fällt mir auf. Ich fand manchmal die Lichtsetzung toll. Also, dass wir manchmal so, gerade diese Szene, wo sie vor der Tür steht, wir sehen nur so diese Katzenaugen irgendwie von ihr, und wir sind immer noch in diesem Modus, wo wir versuchen, vielleicht auch so da drin zu lesen. Curry Bugger hat selber gesagt, dass alle ihm gesagt haben, er darf den Film nicht so dunkel filmen, und er hat es dann auch trotzdem gemacht. Ein Film, der auf dem OLED wahrscheinlich das fand ich noch interessant. Andererseits fand ich ihn formal oft in diesem Center-Framing mit dieser immer gleichen Lichtstimmung so fast ein bisschen eintönig, sodass man manche Szenen richtig visuell vorfühlen konnte. Also als sie im Auto da saßen, dachte ich schon, okay, wahrscheinlich passiert gleich das. Und dann ist es genau so dann passiert. Und ich finde, dass er natürlich so eine gewisse misogyne Lesart schon auch sehr in seiner Form irgendwie dann doch vermittelt. Und diese ganzen Horror-Tropes, die aufeinander geschichtet werden, die Jumpscares, mit denen er arbeitet, dieses super Effekthascherische, dass wir nicht nur etwas irgendwie sehen, sondern auch immer noch es den richtigen Knall geben muss. Und der war wirklich, also es war arschlaut auf jeden Fall im Kino. Also der wollte richtig einen auch rütteln. Das würde ich jetzt noch mal verbuchen als so, es ist jetzt einer seiner frühen Filme. Mal schauen, wie doll das gemacht wird. Aber im negativen Sinne kann man sagen, gut, wenn man so YouTube-Sketch-Comedy macht, dann ist es vielleicht so, dass man dazu auch so ein bisschen neigt, dass man immer wieder irgendwie aufgeweckt werden muss als Publikum. Und das ist so meine einzige Sache, dass ich denke, boah, da wäre echt noch ein viel fieserer Film drin gewesen eigentlich, der einen emotional selber, glaube ich, noch mehr aufrüttelt und verunsichert eigentlich in der Frage, was ist Liebe überhaupt? Kann ich mir je sicher sein, dass die andere Person mich wirklich liebt? Ist Liebe nicht wirklich nur ein Konzept, das wir uns irgendwie in der Moderne ausgedacht haben und dass es in der Form eigentlich gar nicht gibt und sowas? Und da kommt er für mich nicht so richtig ran, weil er wirklich auf die Pauke hauen will, weil da noch eine Katze gegessen werden soll und noch irgendwelche satanischen Rituale und so gemacht werden sollen. Deswegen, genau, kann ich ihn nicht über den grünen Klee loben. Aber es hat mir großen Spaß gemacht, mit euch darüber zu diskutieren. Das war toll, weil ich habe den so geguckt und dachte, okay, abgehakt und dachte dann heute Morgen so, jetzt muss ich ja da nochmal ran, jetzt muss ich ja diese Box nochmal aufmachen und mich irgendwie damit beschäftigen und das macht doch großen Spaß. Also ja, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Was man sich auch anhören kann, sind unsere Special-Folgen. Davon machen wir ja eine im Monat. Da ist jetzt zum Beispiel gerade unser Mailbag erschienen, in dem wir eure Fragen beantwortet haben. Vorher ging es in diesem Jahr schon um Helge Schneider und Jim Jarmusch. Unser nächstes Special wird Neon Genesis Evangelion sein. Dann gibt es eine Folge, in der wir auf eure Hot Takes reagieren. Und fürs Ende des Jahres plane ich auch gerade schon, über welche RegisseurInnen und deren Gesamtwerke wir da sprechen wollen. Und ihr könnt die hören, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Geht wie gesagt auf steadyhq.com/katz. Es hilft dem Podcast sehr weiter, auch dass er weiter regelmäßig erscheinen kann. Und ihr habt sofort Zugriff auf alle Specials, die wir bisher gemacht haben. Das sind ein paar und 60, die es da jetzt schon gibt. Würde mich freuen, wenn ihr uns weiterhelft. Am Ende der Folge ist immer noch natürlich Zeit, irgendwas zu empfehlen. Habt ihr irgendwas gesehen, gelesen, selber gemacht, bei dem ihr jetzt sagt, das muss man auf jeden Fall ja sich auch geben? Clara, hast du irgendwas?
Also ich empfehle das ist wahrscheinlich immer überall auf allen Kanälen das Gleiche, aber es ist einfach zu gut, um es zu verpassen. Im September wird endlich Victorian Psycho rauskommen, was auch ein Horrorfilm über sehr spezielle Beziehungsdynamiken sein wird, um es mal vorsichtig anzudeuten und auf jeden Fall nochmal eine deutlich komplexere Geschichte ist, die auf dem gleichnamigen Buch von 2025 von Virginia Faito beruht und meines Erachtens nach ein Film ist, den man auf keinen Fall verpassen darf, alleine auch schon wegen der feministischen Komponente in einem eher klassischen Horror-Setting. Also den bitte auf die Liste packen.
Alles klar. Tino, hast du noch was?
Ich habe jetzt so spontan keine Empfehlung, aber ich würde eine Frage stellen, aus der ihr eine Empfehlung ableiten könntet. Würdet ihr Obsession als First-Date-Movie empfehlen, weil man sich eventuell viel erspart? Wenn man da dann danach relativ organisch in so Gespräche darüber kommt, wie man sich so bestimmte Sachen vorstellt, wie man so Liebe und Romanze wahrnimmt? Oder ist das too soon?
Ich würde an sich sagen, auf jeden Fall. Also ich finde die Frage immer interessant nach diesen First-Date-Movies, ne, weil Leute dann sagen, den auf keinen Fall gucken. Das war, glaube ich, eine Bildschlagzeile auch zu Obsession, als ich den geguckt habe. Ich dachte, ja, okay. Aber doch, ich finde eigentlich immer so brachiale Sachen oder die irgendwas in einem auslösen, finde eigentlich, dass man nach dem Kino immer gut merkt, ob man so ähnlich tickt einfach. So, auch, ob einem sowas aufwühlt, ob man ähnlich darauf schaut, ob man es ähnlich blöd findet vielleicht auch oder ähnlich so zu simpel hier dargestellt. Also ich würde da, ne, finde ich, kann man eigentlich machen. Ja.
Also ich würde auch davon ausgehen, dass nach Obsession man sich auf jeden Fall kennt. Andererseits muss ich sagen, dass mir es eigentlich wichtig ist, nach einem Kinodate danach nochmal wenigstens einen Snack oder ein Getränk zu sich zu nehmen und über den Film zu reden. Und wenn ich danach noch was essen gehe mit dem Datepartner, möchte ich eigentlich nicht über Katzensandwich nachdenken müssen. Also eingeschränkte Empfehlung.
Okay. Ja, makes sense. Ja, ich überlege auch gerade die ganze Zeit, was ich noch empfehlen kann. Vielleicht einfach, ich habe bei Geister, dem Philosophie-Podcast, eine Folge gemacht gerade zu Aesops Fabeln. Weil ich irgendwie dachte, ich glaube, es lag daran, dass wir die platonischen Dialoge gelesen haben und in einem, im Phaidon, dichtet Sokrates selbst Fabeln. Und dann dachte ich, ach, es gibt ja diese Fabeln. Und es gibt natürlich auch die von La Fontaine und so. Und wir kennen die wahrscheinlich alle so aus unserer Kindheit. Und ich habe quasi mit einem Experten darüber gesprochen und ich fand nochmal interessant bei diesen Fabeln, also das würde ich empfehlen, falls ihr die lange nicht mehr gelesen habt, mal so die äsopischen Fabeln zu lesen, weil es ganz witzig ist, jetzt mit seinem heutigen Blick, den man hat, also für Storytelling und für irgendwie Dramaturgie und das jetzt nochmal zu lesen, weil es ganz spannend ist, wie witzig die teilweise sind, also wie man direkt irgendwie lachen muss, wenn man diese Tiere charakterisiert sieht, irgend so ein Frosch, der irgendwie so ein Draufgänger im Tümpel ist und irgendwie sich mit allen anlegt und so, wie dann schnell ein Twist kommt und wie dann ja noch diese Moral immer darunter steht und ob man die gleiche Moral auch rauslesen würde oder nicht, also das ist irgendwie ganz interessant, finde ich, dass wir schon seit der griechischen Antike eigentlich diese moralischen Geschichten haben und uns tatsächlich wahrscheinlich Geschichten, die eine Art Moral haben, irgendwie länger im Kopf bleiben oder so. Und das ist ja auch eine Frage, die wir bei Horror oder Elevated Horror haben, ob wir das eigentlich mögen, dass da immer so der Beipackzettel mit der Interpretation mitgeliefert wird oder gerade nicht. Und bei Obsession ist es jetzt auch eine Frage, ist der Film klar in dem, was er sagen will oder nicht? Und ist, dass er vielleicht unklar ist, ein Problem oder ist es gerade, ne? Das haben wir, glaube ich, je nachdem, wie wir Sachen lesen immer. Und genau, dann empfehle ich einfach das, die äsopischen Fabeln einfach mal zu lesen, kann man auch online machen. Es lohnt sich irgendwie erstaunlicherweise, nicht nur für Kinder. Okay, cool. Dann genau, Clara, du hast den Instagram-Kanal Atlanta Loves Books, du hast auch den YouTube-Kanal Atlanta Loves Movies, da kann man draufschauen. Tino, du machst natürlich genau. Genre-Geschehen, da habt ihr auch über Obsession und Backrooms und alles natürlich geredet, nochmal viel stärker natürlich auch aus dieser Genre-Sicht. Und genau, das ist jetzt hier auch auf jeden Fall auch nochmal empfohlen. Und ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und da wart.
Ich will noch was Schlaues oder Dummes sagen, aber ist Niki nicht die moderne Version der Gans mit den goldenen Eiern von Aesop? Oder... Weil alles doch auch so, wer alles sofort besitzen will, verliert alles.
Mhm. Ja, dazu müsst ihr jetzt Christians Tipp folgen und die erstmal lesen.
Und dann ja, das stimmt, aber du hast recht. Und ganz viel davon, denn genau, das ist ja eine dieser Be Careful What You Wish For Geschichten. Mhm. Da gibt es ja diese ursprüngliche, ich glaube, die ist vom Anfang von 1909 oder irgendwas, die auf der das eigentlich, Monkey's Paw heißt das, glaube ich, ne? Auf der das ursprünglich basiert. Und das ist natürlich auch so eine eigene Art Genre, die wir haben. Und stimmt, das haben wir im... Das haben wir auch bei Hans im Glück oder sowas, ne? Mhm. Also dieses, es stimmt, ja. Oder König Midas zum Beispiel, stimmt, ne? Ist ja auch aus der griechischen Antike, ist ja auch so eine Sache eigentlich. Ja, tatsächlich. Also das ist auch noch irgendwie ganz interessant, dass unsere Wünsche, wenn die Wünsche Realität werden, was ist eigentlich daran das Problem? Hätte man auch noch drüber reden können, aber haben wir jetzt nicht. Machen wir dann beim nächsten Film. Das wird ja uns, wenn das so eine Trope ist, auf jeden Fall nochmal begegnen. Vielen Dank und macht's gut.
Tschüss. Ciao.
Ciao.